das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Und gleich auch mit der Kamera am richtigen Platz begrüßen wir Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind heute Abend.
Einen guten Abend.
Es ist das Treffen von 7 Staaten, aber das Ergebnis wird vor allem von einem abhängen, dem US-Präsidenten. Donald Trump hat Freund und Feind mit hohen Zöllen überzogen. Den Zollstreit, den er mit der ganzen Welt begonnen hat, kann nur er deeskalieren. Trump sieht sich als Friedensmacher. Wird er dann Israel und den Iran zur Deeskalation aufrufen? Der Krieg im Nahen Osten, der Handelsstreit sowie Russlands Krieg gegen die Ukraine, das sind wohl ausreichend drängende Themen für die G7, deren Treffen heute in Kanada begonnen hat. Und einer soll schon vorab erklärt haben, eine gemeinsame Erklärung zum Krieg zwischen Israel und dem Iran werde er nicht unterzeichnen. Donald Trump. Aus Kananaskis berichtet Gudrun Engel.
Das Format heißt G7. Die 7 wirtschaftsstarken westlichen Demokratien treffen sich. Ein Ort für gemeinsame Strategien, multilateralen Dialog und globale Verantwortung. Eigentlich. Dieses Mal blicken alle nur auf ihn, Donald Trump. Auch Gastgeber Kanada in unangenehmer Lage. Denn der US-Präsident will das Land nach wie vor als 51. Bundesstaat in die USA eingliedern. Trotzdem schmeichelt Premier Carney Trump. Die G7 sind nichts ohne die Führungsrolle der USA und nichts ohne ihre persönliche Führung in so vielen Fragen, in der Geopolitik, bei wirtschaftlichen Technologien. Trump ist die Schlüsselfigur bei diesem Gipfel. Er kritisiert, dass Russland seit der Annexion der Krim 2014 nicht mehr mit am Tisch sitzt. Mit einem Seitenhieb auf den ehemaligen kanadischen Premier Trudeau, der damals allerdings noch gar nicht im Amt war. Die G7 waren mal die G8. Barack Obama und ein gewisser Mann namens Trudeau wollten Russland nicht mehr dabei haben. Das war ein Fehler. Denn wenn Russland noch Mitglied wäre, dann hätten wir keinen Krieg. Trumps offenbare Nähe zu Putin führt auch zu seinem Vorschlag, den russischen Präsidenten als Vermittler in der Eskalation zwischen Israel und Iran einzusetzen. Aus Frankreich und Deutschland kommt dazu eine Absage.
Ich sehe persönlich nicht, dass der russische Staatspräsident in diesem Konflikt eine vermittelnde Rolle spielen könnte.
Merz und Trump treffen sich am Rande des Gipfels zu einem informellen Gespräch, um ihre Beziehungen zu vertiefen. Einen offenen Dissens mit Trump versuchen sie alle zu vermeiden, machen gute Miene zur US-Inszenierung, die schon mit seiner Ankunft gestern in Kanada begann. Anders als sonst üblich hat der US-Präsident nicht nur die Air Force One dabei, sondern auch seine eigene Hubschrauberflotte. Marine One und ein Geleit von 6 Osprey-Militärflugzeugen. Eine Machtdemonstration. Diese militärische Power können nur die USA aufbringen. Gleichzeitig hat die US-Regierung die Flugzeugträgerflotte USS Nimitz aus dem südchinesischen Meer abgezogen und auf den Weg ins Mittelmeer geschickt. Dort kreuzt bereits die USS Carl Vinson. Das Signal an den Iran deutlich. Die USA stehen felsenfest an der Seite Israels. Es ist schmerzhaft für beide Seiten, aber der Iran wird diesen Krieg nicht gewinnen. Deshalb müssen sie dringend miteinander sprechen, bevor es zu spät ist. Eine gemeinsame Erklärung der G7 zu einer diplomatischen Initiative im Nahen Osten will Trump aber wohl nicht unterschreiben, hört man aus Regierungskreisen. Und so ringen die G7 in den kanadischen Rocky Mountains weiter um einen Konsens in geopolitischen Fragen. Zu anderen Themen sind sie noch gar nicht gekommen.
Und für uns beobachtet Markus Preis den G7-Gipfel. Markus, alles dreht sich also um Trump. Können denn mit ihm die Probleme der Welt wirklich gelöst werden?
Ja, das müssen sie letztlich aus Sicht der westlichen Industrienation, denn das ist eben der US-Präsident, mit dem man jetzt in diesen Jahren handeln muss und mit dem man klarkommen muss. Deswegen hat der amerikanische Präsident, wir haben gerade ein kleines Problem mit der Kamera hier. So, deswegen setze ich nochmal an. Also man hat versucht natürlich trotzdem, diese Einheit zu beschwören. Man hat in Person des kanadischen Regierungschefs Carney versucht zu sagen, die G7, das war eine Organisation, die immer wieder in wichtigen Momenten es geschafft hat, die Welt ein bisschen zu verändern. nach der Ölkrise in den 70er Jahren, als sie gegründet wurden, nach dem 11. September, auch nach bei der Finanzkrise, wo man sich dann auf G20 erweitert hat. Und man hat sozusagen an diesen Spirit in der ersten Arbeitssitzung jetzt appelliert, eben auch an die USA, dass sie eine wichtige Rolle spielen. Und man hat versucht, eben auch das zu betonen, was Trump wichtig ist, nämlich, dass China, die Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation ein Fehler war und dass China in der Zeit sozusagen den Wohlstand aufgebaut hat, der es eben jetzt zur Konkurrenz macht. Das ist etwas, was man sicher auch ganz gezielt strategisch gesagt hat, um Donald Trump wieder an die eigene Seite zu ziehen.
Markus, und Bundeskanzler Merz hatte gleich zu Beginn ein Gespräch mit Trump. Welchen Einfluss hat er auf den amerikanischen Präsidenten?
Ich glaube, man merkt, dass er das Gefühl hat, er hatte da einen guten Moment im Oval Office mit Donald Trump. Er hat eine gute Beziehung zu ihm und er tritt jetzt schon so ein bisschen als, ich würde mal sagen, der Koordinator der Europäer in gewisser Weise auf. Er hat dieses Gespräch heute geführt. Wir hören, das hat 20 Minuten gedauert. Die Themen waren natürlich der Krieg in der Ukraine, aber auch die Situation zwischen Israel und dem Iran. Und Trump und Friedrich Merz, der Bundeskanzler, waren sich einig, es soll keine weitere Eskalation geben und das Atomprogramm, so hören wir, solle beendet werden. Wie auch immer, was auch immer das genau bedeutet.
Und weshalb will Donald Trump offenbar keine gemeinsame Erklärung zu Israel und dem Iran unterschreiben?
Also ein Diplomat, der direkt beteiligt ist, drückte das so aus, Donald Trump ist nicht der Typ, der Erklärungen gerne unterschreibt, die auch viele andere unterschrieben haben. Er sieht sich als den zentralen Akteur und deswegen ist das schwierig. Trotzdem hoffen vor allem die Europäer auf ein Signal, das sagt, es gibt weiter Gespräche über das iranische Atomprogramm und nicht sozusagen eine militärische Lösung. Aber gerade die Europäer wissen auch, die USA sind vielleicht auch unter Druck von israelischer Seite, die einfach sagen, wenn das noch einige Zeit weitergeht, dann ist das Atomprogramm vielleicht auch so erledigt. Und das ist sozusagen die Zwickmühle, in der Donald Trump auch drin ist und die vielleicht auch mit erklären kann, warum er sich schwer tut, heute oder morgen dazu eine Erklärung zu unterschreiben.
Danke nach Kananaskis in Kanada zum Beginn des G7-Treffens. Markus Preis. Ja, wenig deutet auch am vierten Tag auf eine Entspannung der Situation zwischen Israel und dem Iran hin oder gar auf Verhandlungen. Gerade soll laut iranischen Angaben eine neue Welle von Angriffen auf Israel begonnen haben. Im Iran waren heute der staatliche Fernsehsender und Raketenstellungen Ziele israelischer Geschosse. Bewohner Teherans wurden aufgerufen, Teile der Stadt zu verlassen. Iranische Raketen schlugen unter anderem in Tel Aviv und in Haifa ein. Es gab Tote und Verletzte. Und auch verbal gab es gegenseitig kein Abrüsten. Die iranische Armee werde so lange weiter auf Israel einprügeln, bis die Angriffe aufhören, erklärte der Außenminister. Nadja Armbrust und Sophie von der Tann berichten.
Am frühen Abend in Teheran, Live-Sendung des iranischen Staatsfernsehens. Nach Angaben des Senders wurden Menschen getötet und verletzt. Israels Verteidigungsminister Katz bestätigt den Angriff auf der Plattform X. Das israelische Militär habe die für Propaganda und Hetze zuständige Rundfunkanstalt des iranischen Regimes angegriffen, schreibt er. Ebenfalls auf X hatte das israelische Militär kurz zuvor Bewohner Teherans aufgerufen, das Gebiet, in dem sich auch der Sender befindet, zu verlassen. Man werde dort angreifen. Auch in Israel heute. Bilder der Verwüstung mitten im Zentrum von Tel Aviv. Kurze Zeit, nachdem hier in der Nacht eine Rakete aus dem Iran eingeschlagen war. Mehrere Anwohner werden verletzt. Am Morgen danach Aufräumarbeiten. Dieses Ehepaar war einige Straßen weiter in ihrem Schutzraum. Und plötzlich hörten wir den lautesten Knall überhaupt. Als wir raus aus dem Bunker kamen, haben wir gesehen, dass in unserer Wohnung einige Fensterscheiben zerbrochen waren, auch auf der Straße, überall Glas, allein durch die Druckwelle. Auch an anderen Orten wie in Petach Tikva, östlich von Tel Aviv, Einschläge. Auch Schutzräume in einem Haus werden getroffen, mehrere Menschen werden getötet. 5-10% der Raketen könne man nicht abfangen, sagt das Militär. Die Bevölkerung schockiert und besorgt. Gleichzeitig stehen viele nach wie vor hinter den israelischen Angriffen gegen den Iran. Bibi Netanyahu, wir stehen hinter dir. Mach weiter. Uns bleibt nichts anderes übrig, als sie komplett auseinanderzunehmen. Israels Premier Netanyahu gibt sich siegessicher. Am Abend kündigt er an, wir verändern das Gesicht des Nahen Ostens. Und das kann radikale Veränderungen im Iran selbst mit sich bringen. Am Morgen soll in Kermanshah im Westen des Iran das Farabi-Krankenhaus beschädigt worden sein. Iranische Medien berichten, dahinter stecke ein israelischer Luftangriff. Die Aufnahmen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums verurteilt die Angriffe auf X. Israels Armee teilt mit, ihr sei kein Angriff auf die Klinik bekannt. Wegen der israelischen Angriffe fliehen bereits seit Tagen immer mehr Teheraner Richtung Norden. Einem Zeitungsbericht zufolge soll das Regime zu Gesprächen mit Israel bereit sein. Doch zunächst geht der Krieg zwischen Iran und Israel weiter. Am Abend im Norden Israels erneut Luftalarm.
Seit Tagen also heftige Beschüsse. Wie geht es nun weiter und wer hat in diesem Konflikt welche Interessen? Dazu spreche ich mit Peter Neumann, Sicherheitsexperte und Politikwissenschaftler vom King's College in London, zurzeit in Berlin. Guten Abend, Herr Neumann.
Guten Abend, Herr Fuß.
Wer entscheidet denn letztlich, ob das ein längerer Krieg wird oder wieder Verhandlungen möglich werden? Ist es Israel, der Iran oder sind es die USA?
Also alle Player haben einen Einfluss darauf, wie lange dieser Konflikt dauert. Ich glaube, der wichtigste Akteur in diesem Moment sind die Amerikaner. Die Amerikaner waren bei diesen ersten Angriffen von Israel nicht dabei. Das bedeutet, dass das Atomprogramm des Irans nur beschädigt, aber nicht komplett ausgeschaltet wurde. Die Amerikaner wären notwendig, damit es komplett ausgeschaltet wird, denn nur sie haben die Bunkerbrecher und die Bomber, die notwendig sind, um dieses unterirdische Atomprogramm wirklich in Schutt und Asche zu legen. Die Gefahr ist natürlich, wenn sich Amerika einmischt, dass das ein viel größerer Konflikt wird, letztlich ein Konflikt, wo Amerika engagiert ist, wo geopolitische Fragen verhandelt werden, der sich ausweiten könnte. Und davor hat, glaube ich, Herr Trump auch ein bisschen Angst.
Es kommt also sehr auf die Entscheidung von Donald Trump an, sagen Sie. Der wiederholt ja ständig, er will Kriege beenden, keine neuen Staaten. Aber wenn wir in die Ukraine schauen oder nach Gaza, dann sehen wir ja, das gelingt ihm nicht, diese Kriege zu beenden. Wieso und wie könnte das jetzt mit dem Iran und mit Israel passieren?
Also ich glaube, dass Herr Trump eine ganz klare Strategie verfolgt und er gibt das ja auf Twitter und auf verschiedenen sozialen Medienplattformen jeden Tag bekannt. Er möchte einen Deal. Er möchte einen Deal, der dazu führt, dass der Iran sein Atomprogramm komplett aussetzt und deswegen auch diese Verhandlungen. Ich glaube, diese Verhandlungen waren ernst gemeint und Herr Trump glaube ich, nach wie vor daran, dass ein solcher Deal möglich ist. Und deswegen sollte sich der Iran schon überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, zu sagen, wir kehren an den Verhandlungstisch zurück. Das wäre eine Möglichkeit, die Israel dazu zwingen würde, geradezu ihre Angriffe auf den Iran einzustellen. Also ich glaube, für Herrn Trump sind Verhandlungen nach wie vor die beste und eine realistische Option.
Wäre denn für diesen Deal Russlands Präsident entscheidend? Denn Donald Trump hat ja Russlands Präsident Putin als Vermittler ins Spiel gebracht. Was steckt denn da dahinter?
Ja, da stecken zum einen die häufigen Telefonanrufe dahinter, die Herr Trump und Herr Putin haben. Zum anderen natürlich auch die Tatsache, dass der Iran von Russland unterstützt wird, dass Russland in der Vergangenheit auch mehrmals etwas moderierend auf den Iran eingewirkt hat, dass die beiden Länder voneinander abhängig sind und dass möglicherweise Russland da auch eine Rolle spielen könnte. Ich glaube, als Vermittler wären die Russen schlecht positioniert, denn sie sind ja ganz klar eine Partei in diesem Konflikt. Sie stehen auf der Seite Irans und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein realistischer Plan wäre. Und möglicherweise denkt sich Herr Trump morgen auch was ganz Neues aus.
Und wenn wir jetzt auf die Beschüsse gucken und auf den bisherigen Verlauf, wie weit wird dieser Krieg auf iranischem Boden entschieden? Wenn wir auf diese Aktionen schauen, die es vor allem zu Beginn gab vom israelischen Geheimdienst.
Also ich glaube, das ist wirklich eine der interessantesten Geschichten mit diesen Angriffen und das hat sich auch in den letzten Jahren schon abgezeichnet, dass der Mossad, also der israelische Geheimdienst im Iran, innerhalb Irans, ein wirklich großes Netzwerk aufgebaut hat. Der Mossad hat aus dem Iran heraus eine Drohnenbasis operiert, das muss man sich mal vorstellen, im Erzfeindesland. Und das deutet darauf hin, dass auch nach wie vor die Israelis es relativ leicht finden, im Iran zu operieren, was bedeutet, dass es auch viele Iraner gibt, die ihr eigenes Regime nicht besonders gerne mögen und offensichtlich sogar bereit sind, mit den Israelis zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist für die Iraner auch ein Schock und auch eine psychologische Belastung zu wissen, dass der Feind bereits im eigenen Land ist.
Und wie geschwächt ist dadurch die iranische Führung?
Also die iranische Führung ist ziemlich geschwächt. Wir müssen uns ja mal anschauen, was die Israelis bereits erreicht haben mit ihren Angriffen. Sie haben im Prinzip die ganze Befehlskette des Irans außer Kraft gesetzt. Also diese iranischen Revolutionswächter, die Speerspitze der Revolution, die hat im Prinzip momentan keine Führung mehr. Aber das Problem ist natürlich, dass die Israelis nicht das erreicht haben, was sie sich eigentlich gewünscht haben, nämlich eine Dynamik zu einem Aufstand in den Gang zu setzen, zu einem Regimewechsel. Das ist bisher noch nicht passiert. Das kann noch passieren, aber es sieht momentan nicht danach aus. Und das ist, glaube ich, eine große Enttäuschung, denn Netanyahu und seine Kollegen haben wahrscheinlich sehr auf diese Option, gerade auf diese Option Regimewechsel gesetzt.
Mit der Bitte um noch eine kurze Einschätzung grundsätzlich, wie weit dieser Krieg sich noch ausweiten könnte. Also welche Gefahr besteht für den Nahen Osten insgesamt?
Die Gefahr ist relativ groß, denn hier sind die zentralen geopolitischen Achsen, stehen hier auf dem Spiel. Iran, Israel, auch die persischen Golfmonarchien. Deswegen ist die Situation brenzlig und eine Eskalation könnte natürlich noch weiter bevorstehen.
Danke für das Gespräch und Ihre Einschätzungen. Peter Neumann, Sicherheitsexperte und Politikwissenschaftler.
Vielen Dank.
Ja, zurzeit bestimmen wieder einmal Krisen und Kriege die Nachrichten. Dabei wollen wir nicht aus dem Blick verlieren, wo in unserem Land es durchaus vorangeht. Wie hier in Dresden. Vor gut anderthalb Jahren sah die riesige Baustelle noch so aus. Doch anscheinend ganz im Zeitplan wird allmählich die Milliardeninvestition in die erweiterte Infineon-Chipfabrik sichtbar. Im kommenden Jahr noch soll dort die Produktion starten, die für uns alle im Alltag so wichtig ist, wie uns Manuel Mehlhorn und Iris Völlnagel gleich zeigen, genauso wie die Herausforderungen, die diese Produktion noch mit sich bringt.
In diesem Labor der TU Dresden forschen Wissenschaftler und Studenten an der Mikroelektronik der Zukunft. Sie arbeiten daran, dass Mikrochips noch leistungsfähiger werden, die zum Beispiel in Handys oder E-Autos verbaut werden. Für den internationalen Masterstudiengang Nanoelektronik kommen viele hier sogar aus Indien nach Sachsen. Wenn ich mir Deutschland anschaue, ist Dresden ein guter Standort für ein Masterstudium in Nanoelektronik, weil es hier viele Halbleiterunternehmen gibt. Sie hoffen auf Jobs im Silicon Saxony, so nennt sich der Verbund, zu dem auch große Halbleiterunternehmen gehören. Eines davon ist der deutsche Hersteller Infineon, der gerade für 5 Milliarden Euro eine neue Fabrik baut, auf einer Fläche von 4 Fußballfeldern. Fast 1 Milliarde Euro kommt dafür vom Bund. Spatenstich war vor 2 Jahren, heute besucht Ministerpräsident Kretschmer die Baustelle. Alles läuft nach Plan. Schon im nächsten Jahr sollen in diesen Hallen die ersten Mikrochips produziert werden.
Wir müssen da dranbleiben, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Im Sport, in der Kultur, im Sozialen. Das Geld muss erst verdient werden. Und es wird verdient im Mittelstand, bei den Handwerkern. Aber die brauchen auch ein Gesamtökosystem mit diesen ganz großen Unternehmen, die auf Export setzen.
Dazu gehört eine weitere Chipfabrik in Dresden. Auch hier wird schon gebaut. Auch hier durch Subventionen vom Staat bis zu 5 Milliarden Euro vom Bund. Insgesamt sollen 3000 neue Jobs in den Fabriken entstehen. Experten sehen Potenzial für Dresden.
Es ist tatsächlich so, dass in Dresden gute Rahmenbedingungen sind, damit da positive Effekte entstehen, einfach weil da schon viel ist. Und Studien zeigen eben, dass wenn schon viel da ist in einem Sektor und man dann noch subventioniert und neue Ansiedlungen hat, dass das dann tatsächlich positivere Effekte hat, als wenn man jetzt versucht, irgendwo auf der grünen Wiese ein Halbleiterwerk zu subventionieren.
Bis 2030 sollen 20% der weltweiten Chips aus Europa kommen, um unabhängiger von Asien zu werden. In Dresden setzen sie auf die Unterstützung der indischen Studenten, die sich hier eine Perspektive vorstellen können. Wenn ich in Dresden bleibe, kann ich Teil dieses technologischen Fortschritts werden. Das wäre wirklich großartig für mich. Die Studenten hier wollen bereit für den Berufseinstieg sein, wenn die Dresdner Chipfabriken in den nächsten Jahren ihre Werkstore öffnen.
Ja, und wenn die Halbleiter und Chips in Dresden produziert werden, dann geht das nur mit seltenen Erden. Was so mysteriös klingt, sieht so aus. Seltene Erden sind Metalle, die in Erzen stecken, wie hier drin. Und wir brauchen und verbrauchen immer mehr davon, wie wir gerade schon gesehen haben, allein für Smartphones. Die seltenen Erden gibt es zwar gar nicht so selten, allerdings werden gut 90% der Weltproduktion in China verarbeitet. Und wäre diese Monopolstellung nicht schon genug, hat China im Handelsstreit mit den USA die Ausfuhr von verarbeiteten seltenen Erden stark gedrosselt. Was das nun für uns bedeutet, zeigen unser China-Korrespondent Jörg Endres und Florian Dötsch aus Baden-Württemberg.
Präzisionslaser beim Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf in Baden-Württemberg. Auch hier stecken seltene Erden drin. Das Unternehmen hat vorgesorgt und die Lager gefüllt. Über Engpässe wie bei anderen Firmen klagt der Hersteller noch nicht. Aber wenn China auch langfristig zu wenig liefert, könnten die Bänder stillstehen.
Es würde weiterhin dazu führen, dass unsere Produkte für den Halbleitermarkt, für den Elektromobilitätsmarkt und für viele, viele andere sensible Industriebereiche nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können.
Seltene Erden stecken auch in den Windrädern in der Steppe Nordchinas. Hier kommen auch die Rohstoffe her, auf die viele Unternehmen auch in Deutschland warten. Wir fahren nach Baotou, das sich Hauptstadt der seltenen Erden nennt. Die seltene Erdenstraße hinunter zum offiziellen Seltene Erdenpark. Dort wird Chinas Führer Deng Xiaoping gedacht. Er hatte den Grundstein dafür gelegt, dass China bei seltenen Erdenprodukten heute nahezu ein Monopol hat.
Der Nahe Osten hat Öl, China hat seltene Erden. Das soll Deng Xiaoping gesagt haben in den 80er Jahren. Und es zeigt, wie sich damals schon China auf seltene Erden als strategischen Rohstoff festgelegt hat.
Seitdem hat sich hier vieles verändert. Eine Rentnerin erinnert sich. Wo früher ein Dorf war, sind in der Nähe Hightech-Firmen entstanden. Manchmal sehe ich die jungen Leute in der Arbeitskleidung der Magnetfabriken, wie sie mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ich bin irgendwie stolz auf sie. Mehr als 100 Hersteller für seltene Erdenmagnete, die man etwa in Elektromotoren braucht, gibt es hier. Der Staat hat die Kontrollen über sie verstärkt. Jede Lieferung ins Ausland braucht eine Genehmigung. Und die gab es seit dem verschärften Handelsstreit kaum noch.
Wir haben einige Interviewanfragen gestellt an diese Firmen hier, die seltene Erdenprodukte produzieren. Alle haben abgelehnt. Unter der Hand haben uns aber Firmenmitarbeiter gesagt, sie würden gerne viel mehr exportieren, aber mit den strengen Auflagen im Moment sei das nicht möglich.
3 Autostunden entfernt, Bayan Obo, die weltgrößte Tagebaumine für seltene Erden, erstreckt sich über 18 Kilometer. Abbau und Verarbeitung haben Industrieländer lange gerne China überlassen, denn billige Arbeitskraft und die technischen Fähigkeiten gibt es hier. Und es entstehen radioaktive Abfälle, die kaum einer gern vor der eigenen Haustür hat. Unsere Dreharbeiten werden genau beobachtet.
Inzwischen folgen uns schon 5 Autos, die auch mal wieder gefährliche Manöver machen, um an uns dran zu bleiben. Man sieht also, die Behörden sind hier irgendwie nervös.
Als wir dann in einen öffentlichen Park für Touristen einbiegen, um weitere Aufnahmen zu machen, werden wir daran gehindert. Chinas seltene Erden, Europa hängt am Tropf dieser Minen. Das dürfte sich erstmal nicht ändern.
Es müssten neue Lagerstätten außerhalb Chinas erschlossen werden. Und vor allem die Weiterverarbeitung außerhalb Chinas müsste aufgebaut werden, was allerdings kurz- und mittelfristig nicht möglich ist, da zum einen das Know-how nicht da ist, aber auch allein nur der Aufbau einer Anlage 5 bis 10 Jahre dauert.
Europa bleibt also erstmal nur mit China weiter zu verhandeln, damit Lieferungen im großen Stil auch an deutsche Unternehmen möglichst bald wieder aufgenommen werden.
Deutschland und Europa sind bei den seltenen Erden also erst einmal weiter abhängig von Importen aus China, einem Land, das, wie wir gerade gesehen haben, kein zuverlässiger Lieferant ist. Markus Gürner an der Frankfurter Börse, wie problematisch ist das denn für uns?
Ja, da China einen Anteil von 90% am weltweiten Markt von seltenen Erden hat, ist diese Abhängigkeit schon sehr, sehr groß. Und besonders problematisch ist dies aus zweierlei Gründen. Zum einen braucht es diese Rohstoffe seltene Erden in Branchen der Zukunft, also ob Elektromobilität, Windkraft oder Solaranlagen. Und zum anderen betrifft dies auch die Rüstungsindustrie. In doppelter Hinsicht ist diese Abhängigkeit also ein zentrales Problem. Und schon jetzt gibt es in einigen Bereichen Produktionskürzungen. Manche Firma bereitet so ein Runterfahren einer Produktlinie mangels Nachschub auch vor. Mit diesem Anteil von 90% an seltenen Erden am Weltmarkt kann China die Verknappung solcher Rohstoffe als Druckmittel einsetzen. Das ist schon so eine Art ökonomische Waffe.
Ja, und zumindest bei der Produktion von Computerchips will die EU da mit Milliardenförderungen den Anteil Europas am Weltmarkt verdoppeln. Reicht das denn?
Ja, Halbleiter spielen eine zentrale Rolle und die bisherige Abhängigkeit von Taiwan etwa, die ist ziemlich groß. Und daher will man eben mit einer europäischen Halbleiterstrategie im Wettbewerb aufholen, Lieferketten kürzer halten und widerstandsfähiger und Europa also so wetterfester machen im Bereich Technologie. Das klingt alles sehr gut und das im Film gezeigte Projekt, das ist ein Schritt dorthin, aber es sind eben noch sehr viel mehr Schritte zu gehen. Das Ziel ist, wie angesprochen, den europäischen Anteil der weltweiten Produktion bis 2030 bei Halbleiter zu verdoppeln. Aber das wären dann 20% Marktanteil. Und dafür bedarf es dieser ordentlichen Kraftanstrengung. Und 20%, das zeigt eben, wie weit Europa hinten liegt und wie viel Europa an dieser Stelle auch noch aufzuholen hat.
Danke für diese Einordnung. Markus Görner aus Frankfurt am Main.
Gern.
Und wir schauen jetzt auf weitere Themen des Tages mit dir, Susanne.
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat einen syrischen Arzt wegen tödlicher Folter und Kriegsverbrechen in Syrien zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann, der auch in deutschen Krankenhäusern tätig war, soll in den Jahren 2011 und 2012 in Syrien 2 Menschen getötet und 9 weitere schwer verletzt haben. Nach dem Weltrechtsprinzip können Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten auch hier in Deutschland verfolgt werden. Die Verteidigung hat angekündigt, gegen das Urteil vorzugehen. Das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt in seinem neuen Jahresbericht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. Im vergangenen Jahr seien die weltweiten Arsenale fast aller Atommächte ausgebaut und modernisiert worden. Mehr als 9600 Sprengköpfe gelten derzeit als einsatzbereit. Die Ära der Verringerung der weltweiten Atomwaffenzahl, die seit dem Ende des Kalten Krieges andauerte, gehe zu Ende, so die Forschenden in ihrem Bericht. Nach Attentaten auf Politiker im US-Bundesstaat Minnesota ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 57-Jährige pflegte laut Staatsanwaltschaft enge Kontakte zu radikalen Evangelikalen und Abtreibungsgegnern. Die Taten seien seit längerem geplant gewesen. Er wurde wegen Mordes und Stalkings angeklagt. Am Samstag soll er die demokratische Abgeordnete Hortman und ihren Ehemann erschossen haben. Ein weiteres Paar soll er schwer verletzt haben. Eine Schlammlawine hat in Norditalien etwa 20 Häuser beschädigt. Mehrere Personen sollen in ihren Häusern eingeschlossen gewesen sein. Verletzte soll es laut Behörden nicht geben. Für die Region in den Dolomiten wurde der Notstand ausgerufen. Die Feuerwehr hat mehrere Personen vorsorglich aus der Gefahrenzone gebracht. Grund für den Erdrutsch waren starke Regenfälle.
Zur Weltklimakonferenz kommen jedes Jahr mehr als 100 Staaten zusammen und versuchen dort nicht weniger als die Welt zu retten. Zumindest das Klima und die Umwelt. Während in Bonn heute bei den Vereinten Nationen ein Vorbereitungstreffen für die nächste Konferenz im November in Brasilien beginnt, schauen wir dorthin, wo bei uns engagierte Bürger und Vereine versuchen, ein bisschen die Welt zu retten. Wie hier im deutsch-polnischen Grenzgebiet an der Ostseeküste im sogenannten Oder-Delta können die Moore gute CO2-Speicher sein und einen Beitrag dazu leisten, die globale Erwärmung einzudämmen. Wie das funktionieren kann, das zeigt uns Dominik Kirstea mittendrin in Rothen-Klempenow in Mecklenburg-Vorpommern, wo es aber noch an Wasser fehlt.
Wälder wie der von Heinrich Löhr in Rothen-Klempenow leiden unter Trockenheit. Ein Thema, das Peter Torkler und sein Team von Rewilding Oder-Delta seit Jahren beschäftigt. Der deutsch-polnische Verein hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Moore wieder in ihren Naturzustand zu bringen. Ihre Hoffnung? Wenn die Gräben zugeschüttet werden, durch die das Gebiet vor Jahren entwässert wurde, wird der Boden wieder feuchter. Davon soll auch Heinrich Lörswald rund um das Moor profitieren.
Es dauert also seine Zeit, bis man auch analysiert hat und herausgefunden hat, ja, wo gibt es überhaupt Chancen, Wasser zurückzuhalten.
Ja. Also es gibt einen Hauptgraben dort, einen Hauptgraben, der hier dann Richtung Westen damals entwässert hat. Hier wurde ja alles entwässert. Da hat er nicht damit gerechnet, dass das mal hier so trocken wird.
Durch die Entwässerung des Moors ist der Grundwasserspiegel in den vergangenen 15 Jahren derart gesunken, dass in den Gräben kein Wasser mehr fließt.
Nur noch ein bisschen Feuchtigkeit, also hier ist absoluter Wassermangel.
Um wieder Wasser in das Waldmoor zu bringen, wollen sie diese Entwässerungsgräben schließen. Eine Stunde östlich von hier, in Polen, verzeichnet der Verein erste Erfolge.
Wir sind jetzt hier in dem kleinen Ort Rosnowo und im Umland dieses Dörfchens gibt es ein kleines Feuchtgebiet.
26 Hektar groß ist dieser ehemalige Acker. Nun soll hier wieder ein intaktes Niedermoor entstehen. Mit seinen polnischen Kollegen von der Stiftung für Biodiversität und Klima kann er hier wieder seltene Vögel beobachten. Dabei geholfen hat ein Biberdamm weit hinten im Schilfdickicht. Der Grundwasserspiegel steigt hier wieder. Davon profitieren auch die umliegenden Wälder und Ackerflächen. Ein Erfolgsprojekt an der deutsch-polnischen Grenze. Doch längst nicht die Regel in einem Gebiet, das schon lange viel zu trocken ist.
Das ist natürlich hier auch ein sehr vogelreiches Gebiet. Also wir sehen ganz viele Wasservögel brüten und das ist natürlich ein wunderschöner Anblick.
Der Verein mit Sitz in Rothen-Klempenow kümmert sich auch um sanften Tourismus, Küstenschutz, die Auswilderung von Wiesenten und Luchsen. Wichtig ist ihnen, mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten.
Wir haben hier nochmal eine große Dürre momentan. Schon seit Jahren merkst du, dass bei uns die Wasserquellen versiegen. Wir haben Brunnen, die waren früher mal mit einer Tiefe von 10 Meter, die waren voll und jetzt haben wir noch 9 Meter.
Wasser ist auch für Agraringenieurin Heike Kühner das Thema. Denn es ist ihre Wirtschaftsgrundlage. Weil die Böden zu trocken sind, wächst weniger Getreide für Mensch und Tier.
Genau. Also es gibt da Möglichkeiten. Ja, diese Grütze, die da liegt, rechts und links, es sieht ja schon aus, wie wenn da jetzt nochmal 30 cm weg sind.
Peter Torgler und sein Team beraten Heike Kühner in Fragen rund um den Wasserhaushalt auf ihren Feldern. Eine Maßnahme, die Böden werden nicht mehr gepflügt. Dadurch bleibt die Feuchtigkeit enthalten.
Wir bräuchten Unterstützung von jemandem, der Hydrologe ist. Und Rewilding hatte da eben jemand im Team. Und mit der Kollegin bin ich eben seitdem in regem Austausch. Und wir versuchen eben Möglichkeiten zu finden, die für die Landwirtschaft, die Landschaft und das Rewilding einfach zusammenpassen.
Die Dürre in der Region rund um Rothen-Klempenow wird die Menschen dort weiterhin beschäftigen. Da sind sich Peter Torgler und sein Team einig. Bis die Maßnahmen Wirkung zeigen, wird es vermutlich noch einige Jahre dauern.
Ja, also im Oder-Delta ist Wasser gern gesehen. Vielleicht mochen dort weniger Menschen, wenn es auch mal regnet im Sommer. Carsten, wie sind denn die Aussichten in den kommenden Tagen?
Ja, vor uns liegt eine Woche, die fast komplett in sich geschlossen zu erzählen ist, weil sich das Wetter kaum ändern wird. Und es wird in dieser Woche keinen messbaren Regen, weder in Vorpommern noch sonst wo in Deutschland geben. Ein Hochdruckgebiet wird nämlich dafür sorgen, dass wir sehr sonniges und sommerliches Wetter bekommen. Und all diese Entwicklungen können wir am heutigen Tag festmachen. Hier ein Satellitenbild von heute Morgen. Wir sehen noch heute Morgen, vor allem in der Osthälfte und im Süden, dichte Bewölkung. Das waren die Reste der Gewitter, der Regenschauerwolken des Wochenendes. Es gab auch heute noch im Osten und im Süden etwas Regen. Dahinter folgten noch ein paar zum Teil dichtere Wolkenfelder. Aber jetzt auf den letzten Bildern von heute Nachmittag und vom frühen Abend sehen wir, dass auch diese Wolken sich mehr und mehr aufgelöst haben. Warum? Trockenere Luft aus dem Westen, weil nämlich ein Hochdruckgebiet vom Atlantik sich jetzt bis nach Deutschland ausdehnt. Und dieses Hoch, das wird die ganze Woche bei uns bleiben und sorgt eben für dieses trockene Sommerwetter auch in der nächsten Zeit. Mit einer kleinen Ausnahme, am Donnerstag und Freitag fließt vorübergehend nicht ganz so warme Luft aus Skandinavien nach Deutschland. Wir sehen es hier am 15-Tage-Trend von Frankfurt am Main. Zunächst steigen die Temperaturen wieder Richtung 30 Grad. Am Donnerstag, Freitag geht es ein bisschen nach unten. Und mit dem Wochenende wird es erneut heißer. Am Sonntag, Montag, Dienstag nächster Woche könnte es sogar erneut wieder afrikanische Hitzewelle geben mit Temperaturen Richtung 35 Grad. Und die Wettermodelle sind sich noch uneins. Es könnte sogar noch heißer werden. Einige zeigen uns Werte bis zu 38 Grad in der nächsten Woche. Da ist zum Glück noch ein bisschen Zeit, die da verstreichen kann. Aber das ist die aktuelle Entwicklung, auf die wir schauen. Heute Nacht bleibt es auf jeden Fall trocken und es klart sich weiter auf. Auch morgen tagsüber dann entsprechend viel Sonnenschein bei nur wenigen Schleierwolken oder kleinen Quellwolken, am ehesten über den Bergen. Die Temperaturen heute Nacht gehen zurück auf Werte zwischen 7 und 14 Grad. Morgen tagsüber wird es etwa 4, 5 Grad wärmer als heute. Heute gab es 20 bis 25, morgen 25 bis 29 Grad. Und die weiteren Aussichten: übermorgen am Mittwoch kommen erste dichtere Wolken im Norden an. Da können 3 Regentropfen draus fallen. Am Donnerstag sind diese 3 Regentropfen im Erzgebirge möglich. Ansonsten Sonnenschein, die Temperaturen bis zu 30, 31 Grad im Süden, im Norden etwas kühler.
Danke für diese morgen jedenfalls wolkenlosen Aussichten. Danke dir, Carsten. Das waren die Tagesthemen und zum Wochenauftakt begrüßt sie hier gleich auch Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Und danach gibt es die Reportage Härte statt Hücke über die harte Asyl- und Migrationspolitik in Dänemark.
Wir informieren Sie morgen Abend gerne wieder und freuen uns auf Sie. Bis dahin, tschüss und eine gute Nacht.
Tschüss.